Okay, ja, ihr dürft auch gespannt sein. Ich bin auch gespannt, was Gott noch weiter tut. Ich möchte noch ganz kurz beten. Herr, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Herr, für das, dass wir einfach von dir empfangen können, dass du da bist, Herr. Dass wir dein Wort haben und dein Wort ist so viel, Herr. Wenn ich so an deinem Wort so forsche und auch lese, das ist einfach so viel. Es gibt einen roten Faden und das bist du. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir immer wieder auf das Zentrum kommen. Und das bist du heute Morgen, Jesus, hier. Ich heiße dich echt willkommen. Amen. Amen. Ich heiße natürlich auch jeden willkommen, den ich noch nicht begrüßt habe, die ein bisschen nachgetrudelt sind. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, habt ihr eure Kronen auf? Habt ihr eure Trikots an? Fragen wir mal so. Wer hat sein Bayern-Trikot unter? Irmgard, hast du dein Bayern-Trikot unter? Wer fühlt sich heute Morgen als Sieger? Jesus. Aber gestern Abend fühlten wir uns als Sieger. Ich habe schon die Raketen hingepackt. Ich wollte noch ein bisschen eine hochschießen, aber dann habe ich gedacht, komm, lass mal lieber. Da war kein Gejubel in der Nachbarschaft zu hören. Und nachher schicken die mir noch hier die Grünmänner oder die Blaumänner vorbei. Lassen wir es lieber, feiern wir so und fühlen uns als Sieger. Denn was ist gestern Abend passiert? Bayern hat gedribbelt, eine dreifache Meisterschaft gewonnen. Bundesliga, deutscher Meister, Champions League, also von der Europa League, die beste Mannschaft und dann auch noch den deutschen Fußballpokal gestern Abend noch mal kurz so mitgenommen. Und hatten schon fertige T-Shirts gedruckt. Wir sind die Sieger, on sword, draw, stand da drauf. Ja, und mein Lukas, seit er laufen kann, ist er Bayern-Fan, obwohl wir aus der Hochburg in Hamburg gewohnt haben und dort gab es Fanclub und so und er musste sich durchkämpfen. Bis zum heutigen Tag steht er für seine Mannschaft und ich muss da natürlich automatisch auch so ein bisschen mitziehen. Ja, Tausende sind letztes Wochenende nach Wimbledon, nach London ins Wembley-Stadion gefahren und haben ihre Mannschaft gefeiert. Und die Woche hatte ich so ein bisschen frei, bin auch Montag, Dienstag mal im Schwimmbad gewesen, da habe ich gesehen, was für Auswirkungen das schon nach sich gezogen hat in unserem kleinen Seelbach. Überall rote Trikots, die Jungs, die haben ihre Mannschaft gefeiert. Die hatten ihre Kronen auf. Versteht ihr? Und darum geht es heute Morgen. Wir wollen unsere Kronen aufhaben. Ich glaube, Gott hat es auch nochmal so bestätigt vorhin. Du sollst dich als Sieger fühlen. Du sollst dich zu der Siegermannschaft zählen. Egal, auch wenn du mit Bayern überhaupt nicht jetzt konform gehst. Aber heute Morgen sollst du trotzdem als Sieger hier sitzen. Und du sollst deine Krone aufhaben. Gott möchte nämlich für dich ein siegreiches Leben. Ein siegreiches Leben. Es gibt nämlich zwei Arten. Es gibt nur zwei Arten, durchs Leben zu gehen. Und da ist die Bibel auch ganz klar. Als Sieger oder als Leben in der Niederlage. Da ist die Bibel klar. Auferweckt oder tot nennt die Bibel das auch. Und Paulus schreibt es in Epheser 2. Auch euch, ab Vers 1, hat er aufgeweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Können wir es ein ganz bisschen leiser machen? Ich werde, glaube ich, noch lauter. Und auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, steht weiter in Vers 5, hat er mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Auferweckt. Ja, es gibt nur dieses Auferweckungsleben. Auferweckungsleben. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist Leben. Er ist ein Schaffer. Er ist dieses, er ist dieses Wesen, was gar nichts anderes kann. Sein Gedanke bringt schon etwas zum Vorschein. Das ist das Wesen Gottes. Er schafft etwas. Er bringt Leben hervor. Aus der Wüste macht er einen Garten. Aus dem Nichts schafft er die Welt. Und es ist sein Wesen. Aus Dreck macht er den Menschen. Das lesen wir in den ersten Kapiteln der Bibel. Und Gottes Wesen ist auch Wachstum. Er macht aus wenig, macht er viel. Wir sehen das, als Jesus der Sohn des Vaters war oder ist und wie er auf der Welt gekommen ist und wie er gewirkt hat. Aus wenig macht er viel. Aus 2 Fischen und 7 Broten macht er Körbe. Körbe, die übrig sind. Sein Wesen ist Heilung. Krüppel springen und loben Gott. Blinden, denen tut er die Augen auf. Und Sünder macht er zum Gerechten. Und Tote weckt er auf. Sein Freund, den Lazarus, den hat er auferweckt. Und das ist Gottes Wesen. Und das ist das Leben, was Gott hat. Und das ist sein Wesen. Und Gott will dieses Auferweckungsleben in deinem und in meinem Leben durchbringen, wirksam werden lassen. Und deswegen gibt es nur 2 Möglichkeiten, entweder Leben oder Tod. Es gibt nicht irgendwas dazwischen. Und ich möchte uns einfach die Frage stellen, leben wir dieses Leben? Leben wir dieses Leben im Alltag, auch wenn das jetzt herausfordernd klingt? Es ist die Botschaft der ganzen Bibel. Leben wir im Tod oder leben wir im Leben? Geht mich das überhaupt was an, könntest du ja fragen. Ja, weil du möchtest ein Nachfolger Jesu sein. Du möchtest ein Jünger Jesu sein. Und was sagt Jesus zu seinen Nachfolgern? Du möchtest vielleicht das tun, was Jesus tut, getan hat und immer noch tut. Und er sagt, geht aber hin, in Matthäus 10, Vers 7, geht hin und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Ja, man kann auch sagen, okay, das war ja der Missionsbefehl für die ersten Jünger. Was geht mich das an? Was geht mir das an? Sagt er auf Plattdeutsch. Ja? Aber was sagt er? Zum Beispiel in Markus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und da sind wir angesprochen. Glauben wir? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sagt er eben an anderer Stelle, in Markus 16. Und sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Er sagt an anderer Stelle, Lukas 10, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes. Ja, gilt das noch für uns? Wir sehen, die ersten Jünger glaubten diesen Worten. Sie vertrauten darauf. Und was passierte? In Vers 20, Markus 16 steht, sie aber gingen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Und was war die Voraussetzung? Dass sie glaubten. So steht es hier. Gott will, dass dieses Leben, was für uns manchmal so groß aussieht, diese Latte, die Jesus hier aufzählt, dass es eigentlich Normalität wird. Und wenn das diese Latte für dich ist, dann ist es einfach nur das, weil du da drin noch nicht lebst. Wenn das so ein hohes Ziel ist. Aber eigentlich sagt Jesus seinen Jüngern, und die einzige Voraussetzung ist, dass du glaubst, dass diese Zeichen, dass es alles ganz normal wird für dich. Da braucht es keine Titel, da braucht es keine kandierten 3,5 Jahre Ausbildung auf der Bibelschule, sondern die Voraussetzung steht, alle, die glauben. Nur den Glaubenden folgen diese Zeichen. Und wir sehen uns doch irgendwo nach mehr, nach Erweckung. Und ich sage dir, Erweckung fängt in deinem Herzen an. Und nicht, weil irgendwelche tollen Prediger, ja, ich will sie nicht abwerten oder so, nicht, weil irgendwelche tollen Männer Gottes oder Frauen Gottes irgendwo Konferenzen stattfinden lassen und dann kriegen wir den Segen und dann geht Erweckung los. Erweckung fängt heute Morgen bei dir an und bei mir. Ich nehme mich da voll mit rein. Denn wir wollen zurück zu dem Eigentlichen und das ist Erweckung und das ist das Leben der Auferstehung, Auferstehungsleben. Ich habe da auch so ein Bild mitgebracht, weil ich denke, Bilder sind immer gut, um auch was mitzunehmen. Und wenn du nicht viel Worte mitgenommen hast, dann nimm diese Bilder mit in deinem Kopf. Das war in der Predigt. Das leere Grab, was für ein schönes Bild. Ich habe es gleich auf meinen Desktop drauf kopiert, weil ich darin leben möchte. Ich möchte in diesem Auferstehungsleben leben. Ich habe keine Lust, dass der Stein da noch vorsteht und irgendwie alles ist dunkel. Ich möchte dieses Auferstehungsleben, weil Jesus das für dich und für mich hat. Ohne dieses Bild könnte ich jetzt eigentlich sagen, ich packe das alles ein, ich gehe da raus, ich gehe lieber Minigolf spielen, obwohl keiner so richtig Lust hat, mitzukommen vielleicht. Vielleicht gehe ich angeln, vielleicht hat der andere Lust dazu. Ich war die Woche, bin ein bisschen nass geworden. Die Fische, die wissen gar nicht mehr wohin vor Wasser, ne? Wenn das nicht passiert wäre hier, dass dieser Stein da weggerollt wäre, dann wäre mein Glaube nichtig. Es wäre alles eigentlich nur religiöses Getue. Und ich könnte wirklich einpacken und ich könnte mich bemitleiden und sagen, hey, ich armer Tropf, ich verpasse das eigentliche Leben. Aber Jesus ist auferstanden und dieses Bild, ja, das symbolisiert das so. Und es gibt auch eine vierfache Beweisführung, dass Jesus lebt. Es gibt so viele Theorien, die versucht haben, dass das stattgefunden hat, zu widerlegen. Aber sie sind alle irgendwo wackelig und sie sind nicht zufriedenstellend. Einige haben gesagt, Jesus war gar nicht tot. Der hat nur so getan. Aber wir wissen, und so schreibt es auch die Bibel, die so vielfach kopiert wurde und so getreu vom Faden erhalten worden ist. Wir wissen, dass Jesus tot war, denn es hatte sich Blutgerinnsel gebildet, Serum. Wasser hat sich vom Blut gelöst und es ist ein Zeichen. Krankenschwestern, wo seid ihr? Was ist ein Zeichen, wenn jemand nicht mehr ganz so schlägt? Was kann man dann? Das Blut trennt sich, ne? Blutgerinnsel, es trennt sich etwas. Und Wasser trat in Jesu Seite aus. Andere behaupteten, ja, Jünger hätten den Leichnam gestohlen und jetzt hätten sie so diese Auferstehung ja irgendwo reproduziert durch ihr Handeln. Aber ich glaube, die Jünger, und so schreibt es das Wort, waren frustriert. Die waren eingeschüchtert und die haben gedacht, sie sind die Nächsten, die dran sind. Die hatten gar keinen Sinn, für irgendwelche Lehren jetzt zu verbreitern. Die waren am Ende. Die waren am Boden. Sie hatten Angst. Sie haben sich eingeschlossen. Andere sagten, Behörden hätten den Leichnam gestohlen. Aber ich glaube, es war nicht die Zeit, um da Gerüchte zu verbreiten, sondern sie hätten schnell wieder die Wahrheit ans Licht gebracht und hätten den Gerüchten schnell beendet. Andere sagten, Räuber hätten den Leichnam gestohlen. Aber was war dort? Das einzigste Wertvolle eigentlich war das Leichentuch oder dieser Leinstoff, der wohl sehr, ja, wohl auch Geld gekostet hat, kostbar war. Wenn es Räuber gewesen wären, sie hätten auf jeden Fall die Gewänder mitgenommen und nicht nur den Körper. Sie hätten das ganze Paket mitgenommen, hätten nicht noch Zeit gehabt, das auszuwickeln. Versteht ihr? Aber es sind so viele Theorien aufgestellt worden. Und was sehen wir? Begegnung mit den Jüngern. Manche Leute sagen vielleicht auch, klar, die waren voller Angst, die waren voll im Jesus-Wahn, voll so, ja, die haben da noch vielleicht was zu geraucht oder so und dann, die haben sich das vorgestellt. Jesus, so ein bisschen Hallos gehabt. Sowas gibt es bei Menschen. Bei so ein bisschen verdrehten Menschen, verrückten Menschen. Hallos. Irgendwelche Fantasien. Fantasiegebäude. Jesus. Ah. Habt ihr ihn gesehen? Aber was waren das für Menschen? Fischer. Ja, die hatten so ein Kreuz. Das waren Steuereintreiber. Das waren Skeptiker. Das war nicht diese Kategorie von Menschen, die sich irgendwas eingebildet hat. Sondern das waren Menschen, die wollten was sehen, die wollten, ja, der Thomas sagte, ich werde es erst glauben, wenn ich dich angefasst habe, wenn ich dich sehe. Das waren die Jünger. Und was hat Jesus gemacht? Die Art von seiner Erscheinung, er hat mit ihm gegessen. Er hat ihnen Frühstück zubereitet. Also die haben was, ja, das waren nicht nur irgendwelche Gedankengebäude, die hatten die Augen zu und jetzt ist Jesus da. Nein, die haben mit Jesus tatsächlich gegessen, gefrühstückt und lange diskutiert, Gespräche gehabt, gelacht und gespielt vielleicht noch. Und was ist noch ein Beweis, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Die Erfahrung von Christen, von Millionen von Christen, seit dieses Ereignis geschehen ist. Unzählige Millionen Menschen haben im Lauf der Geschichte Jesus erlebt. Menschen jeder Hautfarbe, jede Rasse, jede Nationalität, mit vielen unterschiedlichen ökonomischen und sozialen und intellektuellen Hintergrund, haben Erfahrung gemacht mit dem lebendigen Jesus Christus. Der Auferstandene. Ein Prediger hatte mal erzählt, er hielt im Park auch eine Predigt über die Auferstehung. Und er sagte, Jesus lebt. Da kam ein Zwischenruf von hinten. Woher wissen Sie, dass er lebt? Er antwortete, ich habe heute Morgen eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Und das ist letztendlich der Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Millionen von Menschen müssten sonst kirre im Kopf sein, irre. Wahnvorstellungen. Aber guckt euch doch an. Das sind doch Menschen, die im Leben stehen. Solche Kerle und solche Kerle hier mit Grips. Jesus ist wirklich auferstanden. Ist das nicht fantastisch? Der C.S. Lewis, der hat es so formuliert. Wir stehen vor der erschreckenden Alternative. Der Mann, über den wir hier reden, er war und ist genau das, was er sagte. Das ist die erste Möglichkeit. Oder er war total verrückt. Oder noch Schlimmeres. Vielleicht war er sogar verrückt und vom Teufel besessen. Deshalb muss ich, wie eigenartig, erschreckend und unwahrscheinlich es auch sein mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott ist, dass er ist und auferstanden ist. Weil er das nicht glaubt, dass Jesus ein Verrückter war und weil er Jesus so erlebt hat. Ich gehe heute Morgen davon aus, dass wir glauben, dass das passiert ist, dass Jesus auferstanden ist. Sonst wäre es jetzt einfach schwer, der Predigt weiter zu folgen, weil mein Titel ist einfach ein Leben in der Auferstehung. Und ich möchte meine Bibel aufschlagen aus Kolosser 3, ab Vers 1. Ein Leben in der Auferstehung. Wenn wir nun mit Christus auferweckt worden, oder wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Kolosser 3, 1 bis 4. Sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also eigentlich soll unser Leben eine einzige Auferstehungsfeier sein. Es gibt zwei Leben und ich möchte das Leben der Auferstehungsfeier leben. Dass Freude, Lobpreis und Anbetung nicht irgendwelche Rituale sind, sondern dass das Alltag ist. Das ist einfach eine geistliche Wahrheit, eine Resonanz von dem, was ich erlebt habe. Dass es normal wird, Gott Danke zu sagen. Und wenn du Probleme hast, Gott Danke zu sagen, ich möchte mal fragen, hat jemand diesen kleinen Bäcker irgendwie an Bord? Nee. Es gibt so eine kleine Hilfe, wirklich Gott Lobpreis zu geben. Und wenn du das nur sonntags auf die Reihe kriegst, dann ermahne ich dich, ich fordere dich sogar auf, besorg dir so ein Ding und sag Gott alle 10 Minuten einmal Danke in deinem Leben und es wird Frucht bringen. Ja? Wir sollen in dieses Leben reinkommen. Wir sollen nicht unser Häupter neigen und erstmal Buße tun. Wir sollen Party feiern, wenn wir hier ankommen. Es tut mir leid, ich muss es echt so sagen. Wir sollen dieses Auferstehungsleben erleben als Gemeinde. Und das soll ich auch in meinem Alltag. Ich nehme mich da voll mit rein, ja? Ich stehe jetzt hier nicht und sage, das ist, ihr müsst das machen. Aber bevor wir Auferstehung feiern, brauchen wir ein Begräbnis. Wir brauchen ein Begräbnis. Und Paulus schreibt hier, denn ihr seid gestorben und verborgen in Christus Jesus, in Gott. Es gibt verschiedene Phasen, die jeder Christ durchgeht. Man nennt es auch Wachstum. Oder ich nenne es einfach Wachstumsphasen. Und diese sind mir heute Morgen echt wichtig. Damit du dich auch irgendwo wiederfindest. Und du wirst dich irgendwo wiederfinden. Weil das ganz normal ist, dass wir sollen wachsen. Wir sollen in diesem Auferstehungsleben zunehmen und wachsen. Das geht auch nicht, dass wir uns jetzt hier eine tolle Predigt anhören oder auch nicht toll. Und dann ist alles, jetzt lebe ich in der Auferstehung. Das muss wachsen. Aber heute darfst du anfangen und sagen, hey, ich möchte das in meinem Leben. Das ist noch nicht so da. Ich möchte, dass dieses Bild wirklich, sobald ich meinen Laptop hochfahre, dass es da ist. Oder sobald ich die Augen aufmache, dass es da ist. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Gott ist so ein Gott der Ordnung, habe ich zumindest festgestellt. Er hat eine Ordnung, er hat eine Ruhe und er hat eine Ordnung, und auch für dein Leben. Und es gibt diese Wachstumsphasen, da ist eine Ordnung drin. Und da wird sich jeder wiederfinden. Die erste Phase nenne ich einfach so diese Bekehrungsphase. Gott zieht und er segnet. Und das ist das, ja, was, das ist wirklich ein Weltwunder. Erkenntnis steigt auf, dass ich ein Sünder bin und Hilfe von Jesus annehmen muss. Das ist ein Wahnsinnswunder. Das ist die Voraussetzung überhaupt vom Ganzen. Dass das Evangelium, die gute Botschaft, meine Botschaft wird. Und ich sagen kann, ja, so wie in Johannes 3, mein Lieblingsvers, heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nein, denn so sehr hat Gott mich geliebt. Dass es meine Botschaft wird, dass er für mich gestorben ist. Wenn ich an ihn glaube, dass ich ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er mich richte, sondern damit ich errettet werde. Das soll deine Botschaft werden und das ist die Voraussetzung. Und dann geht das Auferstehungsleben erst los. Paulus schreibt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das Wörtchen wenn, das sagt mir etwas. Das steht nicht umsonst da. Das ist die Voraussetzung, wenn, nur dann, wenn. Ja, das Leben besteht in Christus, dieses Auferstehungsleben kommt nur durch Totenauferweckung zustande. Und deshalb feiern wir auch eine Taufe. Oder deswegen praktizieren wir auch die Taufe, weil wir das symbolisiert. Das symbolisiert die Auferstehung. Dieses Auferstehungsleben, das fängt da eigentlich erst richtig an. Okay, das fängt bei diesem Erkennen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und Jesus, dieser Vers, so sehr hast du mich geliebt, das ist mein Vers. Da fängt es an. Aber dann machen wir das sichtbar. Und das wollen wir ja auch nächsten Monat tun. Sichtbar werden lassen. Die Auferstehung. Das ist einfach ein sichtbares Zeichen. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod, damit, wie der Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt auch in der Auferstehungskraft Jesu wandeln. Das sagt Paulus hier. Manchmal müsste man ja die Kinderstunden-Mitarbeiter beneiden, weil die kriegen oft manchmal so diese ehrlichen Fragen gestellt. Die sind nicht so religiös durchsäuert, sondern die sind ehrlich, oder? Und da wurde mal eine Kinderstundentante gefragt. Oder sie stellte die Frage, weil sie dieses Thema auch so aufgreifen wollte. Wird man als Christ schon geboren? Worauf ein kleiner Junge antwortete, nein, man kommt ganz normal auf die Welt. Da ist was dran, ja? Kinder, Mund tut Wahrheit kund. Da ist was ganz, ganz Wichtiges dran. Der hat's verstanden. Der hat's verstanden. Der alte, sündige Mensch ist lebend tot. Verschlossen für das ewige Leben mit Gott. Verschlossen für dieses Auferstehungsleben, was Gott in deinem und meinem Leben bringen will. Egal wie aktiv dein Leben aussieht, du brauchst dieses Erlebnis, diese erste Wachstumsphase. Der Gläubige hat dieses ewige Leben, das fängt an. Da geht das Auferstehungsleben los. Die zweite Phase ist diese Reinigungszeit. Da habe ich auch so ein Bild mitgebracht. Ja? Die Spreu wird vom Samen abgeklopft. Alles, was nichts taugt. Ja? Wenn du ein schönes, knackiges Brötchen haben willst, dann möchtest du auch nicht auf irgendwelchen Schalen und Hülsen rumkauen. Das heißt, wenn du hast so ein richtiges Schrotbrot, da ist das ja ganz normal. Aber wenn du jetzt normal, ja, auch beim Roggen, oder da wird die Spreu abgeklopft, da muss erstmal etwas weg, damit das Wesentliche zum Vorschein kommt. Alles, was nichts taugt, fällt ab. Früher hat man das so mit Dreschflegeln gemacht, oder ja, heute macht man das in armen Ländern noch mit solchen Flegeln, also mit solchen Ruten oder Stöckern, und dann wirft es einer hoch in der Schale, und wenn der richtige Wind weht, dann fliegt alles, was nichts taugt, weg. Und das ist dieses Bild, Gott reinigt seine Kinder. Und das ist eine Wachstumsphase, die wir nicht überspringen können. Wie einfach, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Gott reinigt seine Kinder. Jesus ist gekommen, uns zu befreien. Und das ist diese Phase, wo Gott anfängt, dein Leben abzuschlagen, herauszukristallisieren, was wirklich gut sein soll. Das Alte muss raus. Gott bearbeitet dich. Und hier fängt Seelsorge an. Hier fängt auch aufdeckende Seelsorge an, wie wir es vorhin von Sandra im Zeugnis gehört haben. Hier braucht es Gaben des Geistes. Ja? Hier braucht es Erkenntnis. Wir müssen wirklich gucken, wo ist das Problem? Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst stehen wir hier vorne immer an dem Grab und freuen uns, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist auch die Wahnsinnsbotschaft. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Es gibt Wachstum bei Jesus. Es gibt Wachstum bei Gott. Er möchte das. Wir müssen unsere Vergangenheit zum Teil auch ans Kreuz bringen, aussprechen, vor Menschen bekennen, Buße erfahren, wirkliche Buße, dass es uns wirklich leid tut, und dann wird uns Vergebung zugesprochen. Und diesen Prozess, vielleicht ist er in den letzten Jahren oder auch sonst unterbelichtet gewesen. Ich sage es einfach mal so. Aber es ist ein Prozess, den ich im Wort Gottes sehe. Und ich möchte darüber reden. Und ihr könnt sagen, okay, es geht um Bekehrung und es geht um Wiederkommen Jesu. Aber es gibt eine Wachstumsphase dazwischen, die können wir nicht wegradieren. Und dort werden auch Flüche zertrennt. Vorfahrenschuld, wie wir das vorhin gehört haben. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Diese Spreu muss ab. Diese Spreu muss ab von unserem Leben. Wo Menschen, ja, das Wort Gottes ist da ganz klar. Das wird übertragen von Generation zu Generation. Und das muss abgeschnitten werden. Das ist einfach. Da braucht es keine Schickimickis und Hula-Hu und Weihrauch und sonst irgendwas. Es ist einfach, wenn die Gaben des Geistes da sind. Abtreibung, okkulte Praktiken, Freimaurerei, das sind alles Festungen, die der Feind versucht, die Menschen zu halten. Und er macht es von Generation zu Generation. Und wir sind dabei, das abzuschneiden, weil wir wollen in dieses Auferstehungsleben. Und das kann man auch nicht so rauskristallisieren. Da braucht man wirklich das Hören von Gott, dieses hörende Gebet. Aber es ist einfach. Es ist nicht schlimm, es ist einfach. Und das ist so toll, wenn dann sowas passiert, wenn Menschen heil werden, weil vielleicht irgendein Vorfahre mal die Hand gehoben hat für jemanden, der das Land ganz negativ verändert hat. Ohne diese Reinigungszeit ist es schwer, wirklich durch echte Anfechtung zu gehen. Und man dreht sich eigentlich immer im Kreis. Kommt immer wieder auf dasselbe Muster. Immer wieder dieselben Handlungen zurück. Und man, wie ich schon gesagt habe, vererbt es auch weiter an seine Kinder. Und da wollen wir wirklich klar sein und wollen sagen, hau ab, im Namen Jesus trennen wir dich davon. Diese Spreu muss weg. Das macht Gott, er stellt wieder her. Er hat mir mal persönlich so ein Bild gegeben über jemand anders, dass er wie so ein Riss, wie ein Becher gesehen hat, einen silbernen Becher mit Rissen. Ja, und Gott möchte es wieder herstellen. Und das ist so ein Bild, auch für dich. Wenn da Spreu noch ist, dann soll das abgeschlagen werden. Wenn da Risse sind, dann soll das gekittet werden, dann soll das repariert werden. Weil dieser Becher für etwas Gutes gebraucht werden soll. Also, das war diese zweite Phase. Zwei kommen noch. Ja? Da seid ihr noch bei mir. Es geht um Auferstehungsleben. Wir wollen ja da rein und deswegen hört ihr mir noch ein bisschen zu, ja? Diese dritte Phase, die wir auch nicht überspringen können, ist die Heiligung. Das heißt, Gottes Maßstab anlegen. Paulus schreibt hier in diesem Kolosser 3, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Er sagt es eigentlich mit seinen Worten ganz klar. Unser Fokus soll nicht auf dem sein, was hier in der Welt ist, sondern wir sollen nach da oben gucken. Und das ist dieser Prozess der Heiligung. Nicht abgehoben. Nicht mehr ganz hier so von dieser Welt, so 10 Zentimeter über dem Boden schwebend und nur noch so dieses messianische, wie nennt man das, diese Sprache. Es gibt Kahananäisch. So nur noch, oh ja, der Heiland wird schon machen und so. Ja, das ist eher abschreckend für manche. Wir wollen die Welt erreichen, wir wollen Menschen erreichen, wir wollen, dass Auferstehungsleben in dieser Stadt geschieht. Deswegen wollen wir da auch gucken, wie benehmen wir uns, wie sind wir drauf. Gott möchte, dass Heiligung stattfindet in unserem Leben und das können wir nicht erzwingen und irgendwie stellen und machen, wir sind jetzt heilig. Aber Gott hat versprochen, dass er es macht. Und er macht es auf seine Art und Weise. Unsere Ausrichtung beginnt nach oben. Wir bekommen echte Buße. Dieses Selbstbezogene, ja, wo sich alles um mich dreht, das wird immer kleiner. Das ist dieser Prozess. Man sieht vielleicht auch mehr den anderen und sieht auch seine Schwächen. Und Gott zeigt es auch. Oft, dass wir schwach sind. Das macht er bewusst. Wir fallen auch, aber das ist diese Phase, die so wichtig ist. In dieser Phase verändern sich Gewohnheiten, weil die Liebe Gottes uns verändert und nicht, weil wir es irgendwie produzieren. Ja, wir könnten ja jetzt auch jedes Wochenende eine Konferenz machen und dann uns nur noch bebeten und segnen und so und dann sind wir ganz heilig. Das ist nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist, dass du im Leben stehst, dass du ja, da in Heiligung lebst und deine Schwächen erkennst und anfängst, diese Dinge vor Gott zu bringen, zu sagen, Herr, ich brauche Vergebung. Ich kann es nicht von mir. In dieser Phase machen wir aber auch positive Erfahrungen. Wirklich positive Erfahrungen. Freiheit. Dass man merkt, es ist Freiheit von Sünde. Heilung von Wunden. Dingen, wo wir vielleicht lange dran gelitten haben, die fallen auf einmal ab. Wir bekommen Freiheit, mehr Freiheit über das alte Leben und die Anfechtung. Der Hebräerbrief fordert uns sogar auf, wir sollen dem nachjagen. Jagt der Heiligung nach. Es ist etwas, was anfängt Spaß zu machen, wisst ihr? Versteht ihr das? Nicht irgendwie Krampf, sondern dass wir merken, Gott verändert uns positiv. Er heilt uns, unsere Gedanken werden positiv verändert und es macht Spaß, in dieser Phase zu leben. Es ist kein Krampf. Und Paulus, der hat auch noch so eine To-Do-Liste für uns. Er sagt, so könnt ihr es machen. Ganz einfach. Also vieles macht Gott, aber etwas könnt ihr machen. Und er sagt hier weiter in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder. Oder in Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes. In Epheser 4 bringt das noch besser auf den Punkt, ab Vers 22. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt und erneuert werden im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, sagt er dort. Das ist ein ganz einfacher Prozess. Ich ziehe etwas aus und ich ziehe etwas an. Und wir müssen dieses neue Leben anziehen. So beschreibt Paulus das. Ganz einfach. Wenn du morgens aufstehst, ist es das Natürlichste für dich, was du machst. Vielleicht machst du erstmal die Kaffeemaschine an, damit überhaupt die Augen aufgehen. Aber dann fängst du an, dich anzuziehen. Und Paulus sagt, es ist etwas ganz Normales in dieser Phase. Zieht es an. Zieht das Gute an. Zieht das neue Auferstehungsleben an. Hier geht es wirklich um eine tiefere Beziehung mit dem Herrn und nicht um Selbstkasteiung. Heiligung soll Spaß machen, wir sollen das anziehen. Wir sehen das ja an unseren Kindern, wie sie größer werden. Und am Anfang hast du ihnen alles gerichtet und dann noch mit ihren kleinen Schweißfüßchen da die Socken darüber gewrubbelt und warst schweißgebadet, wenn du sie fertig hattest. Ne? Heute ja, sagen sie dir, wie du dich anziehen sollst. Ne? Papa, das passt aber nicht. Und ne? Sie werden größer, selbstständiger. Und es macht ihnen Spaß, sich auch anzuziehen. Sie fahren dann mal mit dem Fahrrad los, kaufen sich mal was Neues bei H&M. Oh, darf ich hier überhaupt Schleichwerbung machen? Ja, ne? Es bringt ihnen Spaß, Neues anzuziehen. Und das ist unser Prozess, in den Gott uns wirklich mit hineinnehmen will. Seid ihr noch bei mir? Amen. Schön. Der Bibeltext gibt uns auch Hinweis auf das Morgen, auf das Zukünftige. Paulus schreibt in Kolosser 3, ja, mein Text, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also Paulus spricht hier auch von dieser Zeit, die noch kommt. Etwas Zukünftiges. Er sagt, das ist diese Offenbarung, das ist eigentlich das ganze Ziel von unserem Auferstehungsleben. Die Herrlichkeit Gottes, die Entrückung. Ne? Mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt und dann das Leben mit Gott. Das ist eigentlich so das Ziel, was Paulus auch beschreibt, weil er hatte auch gemerkt, dass die Kolosser, die waren ziemlich angegriffen. Da kamen ganz viele Lehren von den Seiten, der Gnostizismus und vier, fünf verschiedene Denkweisen in ihre Köpfe. Und sie haben das nun alles irgendwie mit Christus durcheinander gebracht, einmal geschüttelt und gesagt, so jetzt machen wir das und das und fingen an, schon wieder in ihren Kananäisch zu reden, ihre Gesetze einzuhalten und. Und Paulus sagt, hey, es geht eigentlich nur um dieses Auferstehungsleben. Ihr seid tot und auferweckt worden und dieses Leben sollt ihr leben. Und das wirkliche Ziel, das ist da oben nachher, wenn Jesus wiederkommt. Und das berichtet uns die Bibel. Jesus wird wiederkommen. Er wird ja seine Braut holen. Er wird die, die gesagt haben, okay Jesus, das bist du. Du bist mein Leben. Du bist die Liebe Gottes für mich gestorben. Die wird er irgendwann holen. Und dann wird vielleicht in der Bildzeitung stehen, es sind Millionen oder Milliarden Menschen auf einmal abgeholt worden durch irgendwelche UFOs oder so. Ich weiß es nicht, das habe ich mir als Kind schon irgendwo Gedanken gemacht und Bilder gemalt. Aber wie wird es sein, wir wissen es nicht. Die Bibel sagt, es wird an einem Tag passieren und keiner wird die Stunde wissen. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Das ist eigentlich das Ziel. Aber das ist nicht das Ziel, wenn ich wirklich meine Knie gebeugt habe und gesagt, Herr, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Dann ist das, als ist es ein Ziel. Aber es geht um das Leben jetzt noch dazwischen. Und deswegen habe ich gesagt, diese Wachstumsphasen sind so wichtig. Das ist Jüngerschaft. Das ist Auferstehungsleben. Der Bibeltext gibt uns Hinweise auf das Heute. Paulus sagt, wir sollen in diesen Wachstumsphasen wirklich ranreifen. Wir sollen wachsen. Einfach nur wachsen. Gott will uns erwecken. Er will dich zu Vätern und Müttern in Christus machen. Und er sagt auch an anderer Stelle, oder sagt Johannes, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Das ist etwas Kindliches, wenn wir uns nur mit dem Evangelium beschäftigen. Ja, sage ich mal so. Das ist die Wahnsinnswahrheit und das Wahnsinnswunder. Aber es ist etwas Kindliches. Johannes sagt, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und ich schreibe euch Väter, weil ihr ihn erkannt habt. Oder Mütter, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Johannes macht da so drei Stufen draus. Kinder, junge Männer und Frauen. Sagen wir mal Teenies, Kinder, Teenies und Mütter und Väter im Glauben. Und darum geht es eigentlich, um diesen Wachstumsprozess. In diese Wachstumsphasen. Es ist kindlich, wenn wir uns nur um Johannes 3, Vers 16 klammern und dann sagen, hoffentlich kommt der Herr bald wieder. Hoffentlich geht alles gut. Nee, was sagt Paulus hier in Kolosser 3, Vers 3 oder 4? Er wird unser Leben verborgen. Es wird verborgen sein. Es ist eigentlich wie so ein Pfand. Also es geht darum, Kinder, Väter, Jünglinge, Väter, Mütter. Und bei Gott, er ist ein Gott der Ordnung, aber er hat auch für jeden persönlich andere Zeiten. Man kann nicht sagen, so jetzt hast du dich entschieden, ich würde Jesus, ja diese Wahrheit hat mich erreicht und jetzt muss ich erstmal 10 Jahre warten, dann bin ich vielleicht Teenie, so wie im wahren Leben, so 13, 14 Jahre Christ. Ja, und dann, wenn ich nachher so 50, 60 bin, dann kann ich mal anfangen, den Vater richtig zu erkennen. Ich glaube nicht. Ich glaube, Johannes schreibt das hier einer jungen Gemeinde. Voll Kinder, voll Jünglinge und voll Mütter und Väter. Und deswegen ist das herausfordernd, zu sagen, okay Gott, es geht um was in diesem Leben. Es geht um mein Wachstum. Es geht, damit ich dich näher kennenlernen, damit ich bessere Erfahrungen mit dir mache. Gott gebraucht heute Teens, Kinder für das Reich Gottes. Die fangen an zu predigen. Die haben vielleicht nur 2, 3 Sätze in der Bibel verstanden und das reicht ja auch. Aber das geben sie weiter und Menschen entscheiden sich für den Glauben. Wir waren ja früher mit so einer Gemeinde in Kolumbien, in Bogota befreundet und da war es wirklich so, dass 9-, 12-Jährige gepredigt haben. Für ihre Altersgruppe natürlich, also nicht zu den Erwachsenen. Vielleicht hatten sie auch mal ein Wort der Erkenntnis oder ein Bild. Aber es war ganz normal, dass sie das weitergegeben haben, was sie auf empfangen haben. Und wir sehen das ja auch heute Morgen, dass Kinder anfangen, das weiterzugeben. Ja? Das sind ja nur kleine Basics, aber das ist ein Same, der gut ist. Insofern gibt es keine Jahre, die erst ins Land streichen müssen, damit du dich da irgendwo wiederfindest. Ich glaube, dass der eine oder andere sich irgendwo wiedergefunden hat. Ja, in welcher Wachstumsphase stehst du? Gott möchte, dass du wächst. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Gott hat so ganz andere Wege. Aber den Weg, den er mit dir gehen will, das ist wirklich dieses Auferstehungsleben. Ja, wichtig ist zu sehen, wo stehen wir? stehen wir da nur an dem Grab, an dem Stein und gucken mal so langsam rein. Was habe ich noch vergessen? Ich weiß, wir sind fortgeschritten und es war auch schon viel. Die vierte Phase, und die war hier verschleudert. Die Ausrüstung. Dankeschön. Die Ausrüstung. Paulus schreibt Timotheus, einem jungen Gemeindeleiter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und unser Leben als Christ gleicht diesem Kampf. Und ich finde es toll, dass Gott darauf Wert gelegt hat, dass es ein guter Kampf ist. Und nicht ein böser, schlechter und voller Anfechtung und das Leben ist so hart. Nee, ich glaube, Gott möchte dich auch da hineinbringen, dass es ein guter Kampf wird. Zu einem guten Kampf gehört auch eine gute Ausrüstung. Und da fiel mir einfach so ein aktuelles, gutes Bild ein. Das ist der Iron Man. Das ist der neue Film. Iron Man ist der diesen Superanzug hat. Früher hieß er vielleicht mal Superman oder Spider-Man, für die Älteren, die sich da vielleicht noch dran erinnern können, an die ersten Comics. Diese Heroes, diese Superhelden. Heute ist es der Iron Man und er hat diesen Superanzug, der maßgeschneidert ist, aus Titanlegierung mit hundertfacher Verschmiedung oder so, also einfach fast unbesiegbar. Er hat zwar so ein paar Wunden, sind auch möglich, aber eigentlich ist das der Anzug schlechthin. Und er hat einen besseren Anzug, habe ich mir sagen lassen. Er hat sogar 42 solche maßgeschneiderten Anzüge mittlerweile. Und mittlerweile braucht er auch nur noch die Hand auszustrecken und dieser Anzug fliegt ihn an. Vorher musste er da so hingehen im Teil 1 und den Anzug anziehen. Heute ist es alles ein bisschen einfacher, er ist noch besser und noch genialer. Und er besiegt die Bösen. Er besiegt das Böse. Und das ist auch das, was du tragen sollst, einen maßgeschneiderten Anzug. Und den guten Kampf des Glaubens sollst du nämlich kämpfen. Und das ist diese Ausrüstung, das ist diese Wachstumsphase. Die können wir nicht sofort haben, aber die ist da für uns. Da geht die Heiligung vor. Und dann gibt es diese Ausrüstung, das verschmelzt auch alles so. Man kann auch nicht sagen, so, jetzt bin ich heilig genug, jetzt kommt der Anzug. Gott ist ein Gott der Ordnung, aber er verschmelzt ja auch. Das ist Gott, das können wir jetzt auch nicht erklären, aber ich sehe diese Phasen, die wichtig sind für unser Leben. Gott vermehrt den Glauben. Vertrauen ist die Basis von Glauben. Daniel hat neulich gepredigt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu schauen, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und das ist so eine Phase, wo wir Erfahrung machen mit Gott, wo es um Glauben geht, wo es aber auch um Festhalten geht. So wie du das auch sagtest, diese Worte, diese Rema-Worte, die man bekommen hat und die muss man festhalten. Das ist ein Kampf. Dieses Land wurde eingenommen vom Volk Israel mit Kampf. Aber sie hatten einen maßgeschneiderten Anzug. Einen maßgeschneiderten Anzug. Deswegen ist es so wichtig, auch Gott mit in den Alltag einzubinden, weil wir Erfahrung machen sollen. Ja, du sollst nicht durchs Leben rennen und alles selber entscheiden und dann irgendwann mal feststellen, oh Gott, du hast mir ja Freiheit gelassen, aber jetzt ist einiges so schief gelaufen. Jetzt brauche ich ganz doll deine Hilfe. Nee. Das ist eine Phase, wo wir Erfahrung machen mit Gott, wo wir ihn einbinden und sagen, Herr, da ist ein Hindernis, da ist ein Feind, der stellt sich immer wieder in mein Denken und du hast diesen Anzug für mich, ich möchte diesen guten Kampf kämpfen. Jeder hat Sachen, wo er am Ende ist. Ich glaube, es ist keiner ausgeschlossen und keiner könnte jetzt sagen, ja, es ist alles easy und nur noch Auferstehungsleben. Wir sind in dieser Welt und wir haben auch einen gewissen Kampfalltag. Aber diese Phase ist so wichtig, weil Gott dort etwas herausbringen will. Und deswegen setz deine Krone auf. Ich sage das nochmal. Versteck sie nicht und sag, es ist so ein mieser Kampf und es ist alles schlecht. Hol deine Krone raus. Gott putzt sie dir heute Morgen. und er möchte sie dir ganz neu aufsetzen. Du machst übernatürliche Erfahrungen mit Gott in dieser Phase. Wunder, Zeichen, dein Gebetsleben nimmt zu. Du betest auf einmal und etwas passiert. Ja, ist das nicht wunderbar, wenn wir anfangen zu beten und die Dinge passieren? Ich sehne mich nach dieser Phase. Ich bin da noch lange nicht. Auch weil ich hier stehe, bin ich da noch lange nicht. Aber ich sehne mich danach. Versteht ihr? Egal wie alt du bist, ob Kind, ob Teenie, ob Greis, Gott hat diesen guten Kampf für dich. Wir wollen noch Abendmahl feiern. Ich überspringe jetzt einmal was. Die fünfte Phase, die ist, okay, die kratze ich nur so, ja? Da habe ich so ein Bild vom, den wollte ich eigentlich noch erwähnen. Ich sage nur mal ganz kurz was zu ihm. Er befindet sich in dieser Phase der Ausrüstung. Das ist Jun. Und Jun ist ein China-Gemeindeleiter, der aufs Derbste gequält worden ist. Vor 15 Jahren, nicht vor 150 Jahren, wo der Hudson Taylor anfing, in China das Evangelium auszustreuen. Vor 15 Jahren habe ich hier einen Zeugnisbericht von einem Menschen, der gequält wurde bis kurz vor dem Tod, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und er kommt in ein Sicherheitsgefängnis und wird eingeschlossen, 20 Wachmänner, 3 Stockwerke, Eisentüren, an jeder Eisentür, vor der Eisentür jemand, hinter der Eisentür jemand, führt Gott ihn hinaus. Mit zerschlagenen Beinen, weil man ihm die Beine zertrümmert hat, weil er schon zweimal ausgebrochen war, weil er die Apostelgeschichte erlebt. Gott führt ihn aus den Gefängnissen heraus, weil er das Evangelium weiter sagen soll. Und er ist jemand, der in dieser Phase lebt. Die Ausrüstung, er hat diesen maßgeschneiderten Anzug, er hört von Gott. Und er kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ich hätte euch jetzt gern dieses Zeugnis vorgelesen, aber es ist zu lang. Es gibt ein total gutes Buch von ihm. Und er ist auch in Deutschland. Er wohnt in Deutschland. Er tourt durch Deutschland. Also wenn er mal in der Nähe ist, dann müssen wir eigentlich alle mal hinfahren. Mal von seinem Leben hören, was er mit Gott erlebt. Jun, er erlebt wirklich dieses Glaubensleben. Er erlebt Zeichen und Wunder. Er hat ein Gebetsleben, das gewaltig ist. Ich möchte uns noch kurz die fünfte Wachstumsphase ankratzen. Das ist der Adler. Und das ist diese Adlerperspektive, die Gott für uns hat. Die Perspektive von oben. Paulus sagt, dass ihr mit hineingesetzt worden seid in die Himmelswelt und dass euer Platz eigentlich da oben ist, schon jetzt. Ihr seid auf der Welt mit den Füßen, aber ihr sollt eigentlich von da oben die Welt euch untertan machen. Und das ist diese Perspektive, die Salbung zum Dienst. Adler sein, das Zeichen und Wunder sind an der Tagesordnung. Gebetskampf, wirklich geistliche Festung einnehmen. Das ist diese Wachstumsphase, wo ich auch noch gar nicht bin, aber wo ich hinein möchte, wo ich sage, Herr, ich möchte das erleben. Und ich kann auch einfach die Zeit nicht finden. Und vielleicht ist es auch nicht die Zeit, die ich finden muss, sondern Gott hat seine Zeit. Gebetskampf. Wir lesen so viel. Viele Bücher haben wir auch in den letzten Zeiten gelesen über Männer und Frauen, die für die das Alltag ist. Ja? Die, wenn da irgendwas kommt, eine Grippe oder ein Schnupfen oder so, die lassen sich da auch nicht mehr von beeindrucken. Weil sie höher stehen, weil sie über den Dingen stehen. Und das möchte Gott auch für uns. Es ist jetzt vielleicht auch so ein hohes Ziel, aber Gott verschmelzt es auch. Diese Männer und Frauen haben auch klein angefangen. Sie haben einfach angefangen, für Menschen zu beten, ihnen ein Bild weiterzusagen, ihnen ein Wort zu geben. Und so fängt das, denke ich, an. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir da hinein? Ja, wo stehst du? Welche Phase ist für dich die größte Herausforderung? Oder du sagst, es ist ja ein Riesenlevel. Ich stehe noch mal vor der ersten. Ich möchte, dass du dich irgendwo angesprochen fühlst. Dass du weißt, okay, das ist meine Phase, da gehe ich jetzt durch. Ich habe jetzt viel gesagt und vielleicht war ein Vers dabei, der für dich war. Die fünf Phasen möchte ich einfach nochmal zusammenführen. Bekehrung, die Zeit der Erlösung, der Errettung, die wir als Basis brauchen. Dann die Zeit der Reinigung, die wir nicht überspringen können, weil sie wichtig ist. Und wenn du merkst, da ist noch Spreu in meinem Leben, dann komm bitte. Wir wollen das suchen, weil das ist auch das, wo Gott seinen Segen zugibt. Ja, suche die Ältesten, suche die. Lass sie die Hände auflegen und es wird besser mit dir werden. Da kannst du zu uns kommen. Die Zeit der Spreu, die weg muss. Die Zeit, wo das Tolle sichtbar wird. Und die Zeit der Heiligung, die Wachstumszeit der Heiligung. Die können wir nicht überspringen. Die tut manchmal weh und ist unangenehm, aber die brauchen wir. Dann die Zeit der Ausrüstung. Gott hat einen guten Kampf des Glaubens für dich. Und er fängt vielleicht auch schon kurz nach deiner Bekehrung an. Deswegen sage ich, das verschmelzt sich auch so ein bisschen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin da und das andere geht mich alles nicht an. Es fängt an, wenn du ernst machst mit Jesus. Dann fangen die ersten Winde an, die Gegenwinde, weil es normal ist. Ja? Ich möchte doch auch nicht mein Kind einfach so verlieren. Und wenn da irgendjemand Böses kommt oder so, und da werde ich doch kämpfen. Vielleicht jetzt nicht, müssen wir jetzt umkehren den Schnitt, aber ich denke, dem Feind passt es auch nicht, wenn wir klare Sachen mit Gott machen. Wird es auch einen Kampf geben. Und das sind die tollen Erfahrungen, die wir machen. Darin wachsen wir ja. Ich sage einfach Amen. Möge Gott uns wirklich weiterführen. Ich möchte noch beten mit uns. Wir wollen das Abendmahl auch noch feiern. Ja Gott, wir kommen zu dir, weil du bist einfach so großartig, Herr. Und du hast etwas so Tolles für uns. Du hast ein Auferstehungsleben für uns heute und jetzt. Und Erweckung fängt in meinem Leben an, Herr. Und ich bete, dass du wirklich jeden Einzelnen heute Morgen hier ansprichst, Herr, dass er sich wiederfindet, dass wenn er entmutigt ist, dass er wirklich seine Krone auf sich nimmt. Oder wenn er einfach stehen geblieben ist, dass er merkt, es geht weiter. Ich werde gebraucht von Gott. Ich lasse mir diesen Kampf nicht mehr über die Rübe hauen, sondern ich gehe weiter. Ich nehme es ernst. Ich nehme diesen guten Kampf auf. Und Herr, ich bete heute Morgen, dass du uns ansprichst, dass du uns veränderst, Herr. Und dass wir jetzt auch diese Zeit, wenn wir wirklich an dich denken, was du getan hast, Herr, am Kreuz, durch deine Auferstehung, dass wir mit dir leben dürfen, Herr. Dass dieses Auferstehungsleben uns geschenkt ist. Wir haben das überhaupt nicht verdient, Herr. Ich war total daneben, bevor ich dich kennengelernt habe, in meinen Gedanken. Total weit weg von dir. Aber du bist mit deiner Gnade gekommen, Jesus. Danke dafür. Fang an zu danken. Fang an zu danken. Setz wirklich deine Krone auf. Ich möchte das so nochmal zusprechen. Fang an zu danken und die Engel werden diese Krone polieren in deinem Leben. Sie haben die Salbung, sie haben dieses Mittel dafür, diese Krone herauszuschmücken. Aber fang an zu danken. Lass bitte dieses Gejammer. Lass das Gejammer. Du hast eine Krone bekommen von Jesus. Er krönt dich mit Gnade und Gerechtigkeit. Das ist etwas, was er über dein Leben ausgegossen hat, ausgießen will. Gnade, Gnade. bisschen so. Mann.